Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur 9. Folge der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte. Heute nehmen wir junge Ärztinnen und Ärzte in den Blick, wie sie in Berührung mit der Homöopathie gekommen sind. Wir fragen, wie es um die Aus- und Weiterbildung bestellt ist und vor allem, warum es ihnen wichtig ist, Homöopathie in den Behandlungsalltag zu integrieren. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich freue mich auf ein sehr spannendes Gespräch mit Maria Reiser-Köhler. Sie hat sich Ende November 2024, also ganz frisch, in Estenfeld-Mühlhausen bei Würzburg mit einer Privatarztpraxis niedergelassen, mit dem Schwerpunkt unter anderem Homöopathie. Und sie hat ein Homöopathie-Diplom erworben. Dann freue ich mich auf Dr. Martin Schmitz, der Herr in unserer Runde. Dr. Schmitz ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung und dem Diplom Homöopathie und praktiziert auf Fehmarn in verschiedenen Mutter-Kind-Kliniken. Er hat in vielen Praxen mitgearbeitet, in denen auch homöopathisch behandelt wurde. Und seine Erfahrungen und sein Wissen sind in verschiedenen Publikationen nachzulesen. Dann freue ich mich auf Aline Rost. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin mit der Zusatzbezeichnung Homöopathie und verbindet in ihrer kassenärztlichen Praxis in Werdau in Sachsen seit 2021 Schulmedizin mit der Homöopathie. Herzlich willkommen im virtuellen Studio in Berlin, wo wir einmal quer durch die Republik zusammenfinden, aus dem hohen Norden, aus Bayern und aus Sachsen. Und damit starte ich schon gleich mit der ersten Frage eigentlich ganz von vorne. Wie sind Sie als angehende Ärztin, als angehender Arzt im Studium oder auch vielleicht später bei der Facharztausbildung an die Homöopathie gekommen? Das ist dieser Tage vielleicht nicht ganz so selbstverständlich. Und gleich noch eine Frage hinterher. Gab es einen Schlüsselmoment, in dem Sie sich gesagt haben, das ist es und der auch geholfen hat, dem einen oder anderen Gegenwind oder vielleicht sogar gegen Sturm zu trotzen und zu sagen, jetzt erst recht. Wer möchte den Anfang machen? Frau Rost.
Ich hatte in der Studienzeit gar nichts mit Homöopathie zu tun. Ich habe in Berlin studiert. Dort war Homöopathie nie ein Thema im Studium. Auch keinerlei alternativmedizinische Heilmethoden. Ich bin tatsächlich am Ende meines Studiums mit alternativmedizinischen Therapien in Kontakt gekommen aufgrund eigener Betroffenheit. Ich habe selber stark an Neurodermitis gelitten und bin über einen Kollegen, der dort praktiziert, eher im Akupunkturbereich und im Kinesiologiebereich mit Naturheilmedizin in Kontakt gekommen, was mir super geholfen hat. Besser als alles Schulmedizinische, was bis dato an mir ausprobiert wurde, so dass ich gemerkt habe am Ende meines Studiums, es gibt auch noch anderes als das, was ich dort lerne, was mir den Weg geebnet hat, mich dem zu öffnen, weil ich eben gespürt habe, es hilft, es hat keine Nebenwirkungen und es hält auch an von der Wirkung. Später in der Facharztausbildung war ich dann schon mit vielen anderen Dingen unterwegs, wie Kinesiotaping auch und Akupunktur, und habe dann über meine Kinder einen Kinderarzt gefunden, der eben auch aufgeschlossen dem gegenüber ist und der vor allem homöopathisch gearbeitet hat. Da kann ich dann gleich die zweite Frage schon mit beantworten, die Sie jetzt gerade genannt haben. Mich hat tatsächlich ein Schlüsselerlebnis zur Homöopathie gebracht, weil meine Tochter Nachtschrecks hatte und diese auch dann schon tagsüber bei Mittagsschlaf hatte und wir dann so verzweifelt waren, dass wir nicht mehr wussten, was wir tun sollten, dass wir dann zum Kinderarzt gegangen sind. Ich habe nur einen Satz gesagt und der wusste sofort, was er mir geben sollte, was ich gar nicht verstehen konnte, weil für mich schien dieses Problem so unendlich komplex und schwierig zu sein und eigentlich gar nicht behandelbar. Und er hat nach einem Satz schon sofort gewusst, was er tun muss, hat mir da was eingepackt und gesagt, so, das gibst du dem Kind heute Abend, dann guckst du, was passiert. Und wenn es weg ist, ist es weg. Und wenn nicht, dann kommst du wieder her. Und dann wollte ich von ihm wissen, was er mir da gibt, weil ich war Medizinerin, ich wollte immer alles ganz genau wissen. Und er hat gesagt, das verrate ich dir erst, wenn es geholfen hat. Dann habe ich das meinem Kind gegeben. Ich wusste, wie gesagt, nicht, was es ist, mein Mann auch nicht. Und sie hat ein Globuli bekommen, so wie er es gesagt hat. Und sie hat, wie als ob man einen Schalter ausgeschalten hat, die ganze Nacht durchgeschlafen und auch den nächsten Tag keinen Schreck gehabt beim Mittagsschlaf. Und es kam auch Tage nicht wieder. Nach vielen Tagen gab es wieder eine Situation, wo es wieder kam. Da hatte er schon gesagt, soll ich das wiederholen? Und ab da war es für immer weg. Und das war für mich ein absolut wahnsinniges Erlebnis, da er ja wusste, ich suche noch irgendwann mal eine endgültige Stelle, wo ich hin will, hat er gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, die Homöopathie zu erlernen und irgendwann seine Praxis zu übernehmen. Habe ich mich erst etwas gewehrt, aber er hat dann noch mehrere Dinge gemacht, die mich davon sehr überzeugt haben und auch meinen Mann, dass es wirklich wirkt. Wir wussten ja auch nicht, was sie bekommt. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, die Homöopathie zusätzlich noch zu erlernen zu dem, was ich schon gemacht habe. Und ich möchte sie um nichts in der Welt wieder missen, weil sie ganz oft uns dann weiterhilft, wenn wir mit der mit der Schulmedizin nicht mehr weiterkommen. Es ist einfach ein Segen.
Ganz herzlichen Dank, also wirklich überzeugt, vielleicht für die Hörer und Hörerinnen unter uns, die sich nicht so gut damit auskennen, vielleicht noch mal kurz zum Nachtschreck, was es sich da eigentlich handelt und wie alt war denn die Tochter eigentlich?
Die war zu dem Zeitpunkt erst ein Dreivierteljahr, aber tatsächlich das typische Alter, wo die das meistens erleiden, wo sie nachts einfach aus dem Nichts aufwachen, schreien und zwar so schreien, dass du wirklich die Angst in die Knochen kriegst, wenn du das hörst. Also dir wird wirklich Angst und Bange, weil du denkst, deinem Kind geht's ganz so schlecht, es hat irgendwas ganz Schlimmes. Bis du merkst, das Kind ist gar nicht erweckbar, also das reagiert gar nicht auf deinen Versuch, es wach zu machen. Und wenn es dann scheinbar wach wird, schaut es dich an, als ob es nicht von dieser Welt ist. Es ist nicht dein Kind, was dich anschaut. Es starrt durch dich hindurch, an dir vorbei. Du kannst es eigentlich fast nicht durchbrechen. Also die haben auch solche Kräfte, die werden so steif auch. Also es ist wirklich erschreckend. Es macht einem richtig Angst. Aber wo das dann beim Mittagsschlaf noch anfing, habe ich dann schon auch Angst bekommen. Also da wusste ich, jetzt muss ich irgendwas tun, weil es wird ja immer schlimmer.
Also da ist auch gar nichts mit Beruhigung und Trösten
Nein.
zu machen, weil sie gar nicht zugänglich sind. Ganz herzlichen Dank. Frau Reiser-Köhler, möchten Sie von Ihren Erfahrungen, wie sind Sie an die Homöopathie gekommen und geblieben vor allen Dingen?
Bei mir war die Komplementärmedizin mit der Auslöser, dass ich überhaupt Medizin studiert habe. Allerdings ging das auf Hildegard von Bingen zurück, mit der ich mich sehr, sehr lange beschäftigt habe und die mit Homöopathie nicht in Verbindung gebracht werden kann. Hab aber früh im Studium tatsächlich über den Tellerrand geguckt und habe mich mit Akupunktur und chinesischer Medizin beschäftigt. Ich habe meine Kinder im Studium mitbekommen und bin darüber dann zur Homöopathie gekommen, weil die Hebamme mich selbst homöopathisch behandelt hat. Da bin ich hängen geblieben tatsächlich. Da habe ich gedacht, jetzt will ich wissen, was ist das denn für eine Medizin, für eine Heilkunde, dass die mit so wenig Aufwand, so geringem etwas doch so starke Wirkung erzeugen kann. Und habe dann erstmal mich in der Laienhomöopathie umgeschaut, erste Erfahrungen bei meinen eigenen Kindern gesammelt, die sehr aufschlussreich waren, wo man das Kind auf dem Arm hat, das hat Fieber, das schreit, es wird einfach nicht ruhig und man gibt ein paar Globuli und die schlafen in der nächsten halben Stunde einschlafen durch und am nächsten Tag gucken die einen an, als wäre nichts gewesen, kommt auch nicht wieder. Also sehr, sehr, sehr beeindruckend, wenn man das als Mutter miterlebt. Und ja, kam dann aber, da ich mir auch noch im Studium war und immer wieder geguckt habe, was gibt es an der Universität für Angebote für Studierende, die über den Tellerrand der Schulmedizin hinausschauen, sehr schnell an den Arbeitskreis in Würzburg. Arbeitskreis Homöopathie. Da habe ich mich dann angeschlossen und habe mich eingeklinkt in die Organisation, habe darüber die Karl- und Veronika-Carsten-Stiftung kennengelernt und haben immer wieder die Semester, die nächsten Semester dann neue Programme aufgestellt und uns ausgetauscht mit anderen Arbeitskreisen. Ich kam darüber auch in Kontakt mit Globulista, die ein fünftägiges homöopathisches Seminar im Frühjahr immer anbieten. Und bin da so nach und nach tatsächlich dann auch in die Organisation und in die Vereinsstrukturen hineingerutscht und mittlerweile dort auch Vorständin im Verein Globulista, Bildungsinitiative Homöopathie. Mittlerweile, weil ich es auch sehr wichtig finde, habe ich ja das Diplom Homöopathie gemacht. Ich stehe kurz vor der Zusatzbezeichnung Homöopathie in Bayern, die noch bis Juni möglich ist. Bin auch in die Berufspolitik ein bisschen mit hineingekommen, dass ich im Deutschen Zentralverein homöopathischer Ärzte mit unterstütze, weil ich das wichtig finde, auch da für die Homöopathie zu leben. Die Homöopathie ist ein ganzer Großteil in meinem ärztlichen Tun und Wirken geworden. Ich empfinde das auch in der Behandlung der Patienten als sehr, sehr unterstützend. Und es ist kein Gegensatz, die Schulmedizin, die konventionelle Medizin, wie wir sie im Studium gelernt haben, mit der Homöopathie zu verbinden. Davon profitiere ich sehr.
Ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Schmidt, jetzt Sie.
Bei mir war es ähnlich wie bei der Maria. Ich habe mich auch schon vor dem Studium mit den komplementären Verfahren beschäftigt und mit verschiedenen Methoden der Komplementärmedizin, der Naturheilkunde. Und dann gab es ein prägnantes Erlebnis, was die Homöopathie betrifft. Ich war als Zivildienstleistender in einem Behindertendorf und dort hatten wir verschiedene Bewohner, die schwer behindert waren und unter anderem ein Mädchen, was sehr viele Warzen an den Fingern hatte. Und diese Warzen wurden über längere Zeit immer wieder mit Tinkturen bepinselt und dann abgetragen. Und das war alles sehr umständlich und, ich sag mal, durchaus auch unschön für die Bewohnerin. Und dann wurde sie zu einem Arzt gebracht, der auch mit der Homöopathie behandelte. Und er hat dann ein relativ bekanntes Mittel aus der heutigen Sicht eingesetzt, um die Warzen zu behandeln. Da gibt es einige Mittel, die typisch sind für Warzen an den Fingern. Und das war eines dieser Mittel, was dann auch gut passte insgesamt. Und innerhalb weniger Wochen sind diese Warzen eigentlich komplett verschwunden und wir brauchten keine weiteren Behandlungen mehr. Das war für mich so ein prägnantes Erlebnis. Und als ich dann mit dem Studium anfing, habe ich mich durchaus für verschiedene Methoden interessiert und war unter anderem bei der chinesischen Medizin auch. Und dann gab es aber auch einen Arbeitskreis für Homöopathie, dann eine, ja, auch so eine Art Arbeitskreis für Naturheilverfahren. Und so habe ich dann Verschiedenes kennengelernt, in Verschiedenes reingeschnuppert. Die Homöopathie hatte mich eigentlich am meisten dann begeistert und interessiert. Und was ich besonders toll fand bei der Homöopathie, dass man eben die Menschen relativ individuell behandelt, dass man eben nicht pauschal irgendwelche Mittel gibt, wie man es jetzt zum Beispiel bei Kopfschmerzen von der sogenannten konventionellen Medizin kennt. Da hat man dann drei oder vier verschiedene Mittel, die man üblicherweise bei Kopfschmerzen einsetzt. Und bei der Homöopathie, wenn man das Repertorium aufschlägt, dann sieht man gleich hunderte von Mitteln, die bei Kopfschmerzen in Frage kommen. Eine ganz genaue Differenzierung verschiedener Kopfschmerzarten, eine ganz genaue Beschreibung der Umstände und hat damit eben die Möglichkeit, Patienten relativ individuell wirklich zu behandeln. Das habe ich in der Form nicht bei anderen medizinischen Methoden gesehen oder kennengelernt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Welche Möglichkeiten gäbe es für mich als Medizinstudentin, als Medizinstudent, sich überhaupt näher mit Homöopathie auseinanderzusetzen? Muss ich dann Arbeitskreise in meiner Fakultät gründen oder an welchen, an solche andocken, die es eventuell schon gibt? Was für Möglichkeiten gibt es? Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es das im Studium, also ein Wahlpflichtfach zum Beispiel Homöopathie, gibt es das im Studium gar nicht? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen.
Die homöopathischen Arbeitskreise sind in den letzten Jahren ziemlich eingebrochen, weil es an den Universitäten oft nicht gewünscht wird, an den Fakultäten zum Teil auch abgelehnt wird, dass homöopathische Arbeitskreise an den Universitäten sind. Wahlpflichtfächer gab es auch mal, war eine schöne Möglichkeit, die Homöopathie an die Universitäten zu bringen. Da gibt es nicht mehr allzu viele. In München gibt es zum Beispiel da noch was. Die werden auch noch frequentiert und werden besucht. viele Studenten oder Studierende, die bleiben aber dann nicht so eng an der Homöopathie mit dabei. Also da gründet sich dann kaum weiterer Arbeitskreis. Dann gab es eine ganze Zeit lang auch die Arbeitskreis Unterstützenden von der Karl und Veronika Karsten Stiftung, wo es im Moment aber auch recht schwierig ist, an Unterstützung ranzukommen. Das heißt, natürlich wäre das schön, dass die Studenten oder die Studierenden, die sich für die Homöopathie interessieren, den Gedanken wieder mit an ihre Universitäten nehmen und dort Arbeitskreise gründen. Das ist tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich, wie das von Universität zu Universität gehandhabt wird, wie offiziell das dann verkündet wird oder wie die eingebunden sind in die Campuslandschaft. Also in Würzburg war es mit der Zeit dann auch sehr, sehr schwierig und im Moment gibt es keinen Arbeitskreis Homöopathie dort mehr, was sehr, sehr schade ist.
Ja, danke, Frau Reiser-Köhler. Herr Schmitzen meldet sich.
Eine gute Möglichkeit, die auch ich genutzt habe im Studium, ist die, dass man eine Formulatur macht. Die kann man ja in vielen Bereichen machen und da kann man eben auch zu Ärzten gehen, die die Homöopathie praktizieren. Oder es gibt leider nur sehr, sehr wenig Kliniken, wo es die Möglichkeit besteht, die Homöopathie kennenzulernen oder zu praktizieren. Aber es gibt auch ein paar wenige Kliniken, wo man homöopathisch arbeiten kann. Und ich habe das auch im Studium genutzt, dann Formulaturen in einer homöopathischen Praxis zu machen. Und auch in einer Klinik in Lahnstein, wo zumindest zum Teil die Homöopathie mit eingesetzt wurde.
Das ist sicher ein guter Tipp. Vielleicht nochmal die Frage an die Berufspolitikerin von uns, Frau Reiser-Köhler. Wenn ich mich als Medizinstudentin, als Medizinstudent für Homöopathie interessiere, sage, das möchte ich gerne in mein Studium integrieren, finde aber weder einen Arbeitskreis noch irgendwie ein Wahlpflichtfach vor in meiner Fakultät, wo kann ich mich denn hinwenden, um mich zu erkundigen, wie ich da eigentlich rankomme an eine zusätzliche Ausweiterbildung?
Also da stehen in den einzelnen Bundesländern die Landesverbände des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sogenannte Mentorenprogramme zu machen. Da wird man meistens von den Landesverbänden dann an die zentrale Ebene des Deutschen Zentralvereins weitergeleitet. Da haben sich dann Ärzte zusammengefunden, die in ihren Praxen die Homöopathie anwenden. Worüber tatsächlich das möglich ist, Formulaturen zu machen, wie Martin schon erwähnt hat, oder aber auch eine Art, also Mentorenprogramm homöopathischer Art für die Studierenden zur Verfügung zu stellen, oder aber auch, wenn es um Bildungsangebote geht, die angegliedert sind an die Landesverbände oder an Jahrestagungen zum Beispiel für die Homöopathie, ist da Möglichkeit, dann dort eben auch teilzunehmen.
Kommen wir doch mal zu der Behandlung selbst. Wann, an welcher Stelle kommt bei Ihnen Homöopathie zum Einsatz oder wann bieten Sie Patienten, Patientinnen eine homöopathische Behandlung, eine homöopathische Ergänzung an, wenn die Betreffenden das nicht für sich selber fordern? Also wo Sie sagen, naja, wollen wir nicht das mal versuchen? Ich sehe, Frau Rost hat ihr Mikrofon schon wieder angeschaltet.
Es gibt, denke ich, aus meiner Sicht zwei verschiedene Einsatzgebiete, wo ich das vorrangig einsetze. Zum einen Virusinfektionen, weil da wissen die Patienten, dass es eigentlich keine wirklichen Optionen gibt in der konventionellen Medizin, außer Vitamine einnehmen und Symptome lindern. Der andere Punkt ist der, wenn die Schulmedizin oder konventionelle Medizin keine Behandlungsansätze mehr bieten kann. Das kommt sehr oft vor, habe ich das Gefühl. Also wir sind dann in der konventionellen Medizin sehr schnell dabei zu sagen, es ist psychosomatisch. Oder wenn wir in die Gynäkologie gucken, wir nehmen die Gebärmutter raus. Das sind so zwei ganz häufige Dinge, die ich als Anlass habe, warum Menschen die Homöopathie aufsuchen, ausprobieren, wo ich auch einschreite als Arzt und sage, wenn das meine Patienten sind, wenn die mir erzählen, da will jetzt der Gynäkologe die Gebärmutter rausnehmen aus diesen und diesen Gründen, werfe ich dann schon mal ein, dass das eigentlich der häufigste Grund ist, warum Menschen einen Homöopathen aufsuchen, Frauen. Weil gerade im gynäkologischen Bereich die Homöopathie unglaublich schnell und gut wirkt, wenn das Mittel passt. Das heißt, es ist eine ganz, ganz schnelle Symptomlinderung da und deswegen merken die Patienten auch, okay, es hilft, ich habe diesen Druck jetzt nicht mehr, mich operieren lassen zu müssen. Ich kann mir jetzt Zeit nehmen, ich kann das jetzt einfach wirken lassen und meinen Körper wieder heilen lassen. Das sind so meine zwei Haupteinsatzgebiete eigentlich, wo ich die Leute auch sofort im Boot habe, weil sie wirklich weder gleich ein Antibiotikum nehmen wollen, hilft ja auch nicht bei Virusinfekten, noch sich unnötig operieren lassen wollen.
Bei Hauterkrankungen ist das ja auch oftmals das Mittel der Wahl. Und ich erinnere mich, wir haben bei unserem Vorgespräch da eine interessante Patientengeschichte gehört. Vielleicht mögen Sie die noch mal wiederholen.
Ja, das ist richtig. Hauterkrankungen sind aus meiner Sicht schon was Spezielles in der Homöopathie, weil die Haut auch bei allen anderen Erkrankungen immer so das Organ ist, was mitreagiert, was natürlich viele am Anfang erschreckt, wenn sie merken, sie kriegen jetzt plötzlich Hautsymptome, was sie vorher nie hatten oder schon lange nicht mehr hatten, kann auch zum Teil schlimm sein. Das muss man gut aufklären, dass die Patienten dann nicht denken, es wird jetzt alles nur noch schlimmer und ich kriege noch mehr Erkrankungen, als ich eh schon habe. Mein mit eindrucksvollster Patient war ein schwerst geschädigter Neurodermitis-Patient, der komplett austherapiert war, in verschiedensten Unikliniken war, auch die neuesten Medikamente bekommen hat, diese Antikörpertherapien, die jetzt auch in der Neurodermitis-Behandlung stark Einzug erhalten haben. Und egal, was er bekommen hat, es ist immer noch schlimmer geworden, weshalb dann immer wieder umgestellt wurde, abgesetzt wurde. Am Ende ist er ausschließlich mit Antihistaminika behandelt worden. Das war das Einzige, was im Akutfall noch etwas gelindert hat. Ansonsten war er auch nicht mehr arbeitsfähig. Er hatte als äußere Erscheinungsbild eines Fisches, also er hatte wirklich offensichtlich sichtbar im ganzen Gesicht silbrig-grau glänzende Hautschuppen. Also hat sich auch kaum noch rausgetraut, ist auch nur noch mit Basecap rumgelaufen. Die ganze andere Haut am Körper, auch die Oberarme, waren genauso schwer betroffen. Die konnte er natürlich abdecken. Das Gesicht war schwierig. Deswegen war der Leidensdruck auch enorm hoch. Mein vorhergehender Ausbilder hat ihn deswegen zu mir geschickt, weil er auch nicht mehr weiter wusste. Ich habe ihm aufgrund dieses äußeren Erscheinungsbildes, weil das so ein markantes Symptom ist, ein Mittel gegeben, was dieses Symptom als Signalsymptom, als absolut führendes, markantes Symptom beinhaltet. Habe also ausnahmsweise mal keine homöopathische Anamnese gemacht, sondern aufgrund dieses Signalsymptoms, weil es so offensichtlich war, ihm dieses homöopathische Mittel mitgegeben. Und man konnte zusehen innerhalb von einer Woche, wie die Haut abgeheilt war. Es waren nur noch restliche, leichte Rötungen zu sehen. Ansonsten konnte man zuschauen, wie das abheilte. Und das hält zum Glück bis heute an. Wir haben jetzt über 2 Jahre hinweg versucht, seine Potenz zu finden und seine Einnahmeabstände zu finden, weil er sehr sensibel auf Homöopathie reagiert. Er hat vorher nie was damit zu tun gehabt. Es ist für ihn nach wie vor ein absolutes Wunder, was da passiert ist. Aber er ist unglaublich dankbar und hat jetzt seine Einstellung und damit ist er jetzt meinerseits eigentlich auch entlassen und darf aber natürlich jederzeit kommen, wenn er wieder Fragen hat. Aber er ist geheilt.
Herr Dr. Schmitz, wir haben ja schon darüber gesprochen. Sie haben sich auch weitergebildet in dem klinischen Alltag. Vielleicht können wir noch mal darauf einsteigen, wie Homöopathie eigentlich im klinischen Behandlungsalltag eingesetzt wird.
Eine Besonderheit ist sicherlich im klinischen Alltag, dass man manchmal sehr prägnante Symptome der Patienten hört. Das, was zum Beispiel Aline eben schon berichtet hatte bei ihrer Tochter, das gibt es eben auch im klinischen Alltag durchaus öfters, dass Patienten sehr eigentümliche, sehr prägnante Symptome berichten, wo man aus Sicht der konventionellen Medizin erstmal denkt, naja, was soll ich jetzt damit anfangen? Das ist ja nichts Spezielles, nichts Besonderes. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Und wenn man dann die homöopathische Denkweise und Vorgehensweise wählt, dann merkt man, aha, das ist ein Hinweis auf ganz bestimmte homöopathische Mittel, das sind sehr charakteristische Hinweise zum Teil. Und wenn man solche hat, dann kann man relativ schnell auch die Wahl für ein homöopathisches Mittel treffen. Oft ist ja auch gar nicht so viel Zeit im klinischen Alltag, dass man da 2 Stunden eine homöopathische Anamnese machen könnte. Aber das hilft einem dann eben weiter, diese prägnanten Symptome diese charakteristischen Symptome, um auch homöopathische Mittel zu finden. Vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Wir hatten in der Waldhausklinik bei Augsburg einen Patienten, der wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht dort, hatte starke Schmerzen, stärkste Schmerzen. Und das Auffällige war, dass er immer gejammert hat, wenn er sich in irgendeiner Form bewegen musste. Das heißt, er musste ganz, ganz ruhig liegen, um einigermaßen schmerzfrei zu bleiben. Und jede Bewegung war für ihn sehr problematisch, sehr schmerzhaft. Kamen noch weitere Symptome dazu. Und so dachte ich dann eben an ein homöopathisches Mittel. Und das Interessante war, dass dieser Patient vorher schon Opiate bekommen hatte als sehr starke Schmerzmittel, die ihm aber nicht ausreichend geholfen hatten. Und nach Gabe eines einzelnen Mittels in der Hochpotenz hat er dann binnen weniger Minuten gesagt, jetzt geht es mir deutlich besser von den Schmerzen her. Und er hat sich wirklich sehr schnell deutlich besser gefühlt. Das sind schon eindrucksvolle Erlebnisse, die man mit der Homöopathie haben kann. Leider nicht ganz der Alltag, aber es gibt immer wieder solche prägnanten und wirklich sehr eindrucksvollen Erlebnisse auch. Und da sieht man, manchmal sind sogar die homöopathischen Mittel dann auch starken schulmedizinischen Schmerzmitteln ebenbürtig oder vielleicht zum Teil sogar überlegen. Das ist ganz eindrucksvoll.
Einerseits hatten wir das Thema Anamnesegespräch. Das ist ja was auch oftmals vermittelt wird, dass halt die Anamnese bei einer homöopathischen, bei einer grundsätzlichen homöopathischen Behandlung sehr lange dauert, sehr intensiv ist. Auch nicht zuletzt, weil der ganze Mensch in den Blick gerät und nicht nur die einzelne Erkrankung, nicht nur das einzelne Symptom. Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen ausführen, welche, ich sag mal, welche Linien es da gibt. Also die lange Anamnese und dann eben, wenn es wirklich akut ist, jemand mit einer nahezu austherapierten Neurodermitis kommt, beziehungsweise ein Patient, ein Notfallpatient mit starken Schmerzen.
Das Gleiche gilt natürlich auch für normale Erkältungsinfekte. Da kann ich vielleicht ein Beispiel von mir selber nehmen, dann braucht man keine Patienten. Das habe ich selbst erlebt. Das war auch für mich sehr eindrucksvoll mit der Homöopathie. Ich hatte einen heftigen Erkältungsinfekt. Das Problem war, ich war nachts mit Freunden zum Schlittenfahren. Es war etwa minus 20 Grad. Wir waren noch jung und haben uns da etwas überschätzt. Und auf jeden Fall waren wir alle sehr unterkühlt. Es war wirklich richtig kalt und ich merkte dann danach, da brüte ich jetzt gerade eine heftige Erkältung aus und musste erstmal warm duschen, habe mir dann zwei Bettdecken genommen und mich warm eingepackt und hatte Husten schon bekommen und musste niesen und dergleichen. Und dann stellte ich interessanterweise bei mir selber fest, immer wenn ich die Hand so unter der Bettdecke hervorgestreckt habe, bekam ich sofort einen Husten- und Niesanfall. Und dieses Symptom kannte ich interessanterweise vom Studium der Materia Medica in der Homöopathie und wusste, aha, das ist in dem Fall, kann man es glaube ich sagen, Rhustoxygodendron als Mittel und habe mir also dann aus meiner Hausapotheke, die ich da zum Glück im Zimmer auch gleich hatte, das Mittel dann genommen als C30-Potenz und konnte kurz danach einschlafen, war morgens wieder topfit, konnte zur Arbeit gehen und alles war verflogen. Wohingegen die drei anderen Freunde, mit denen ich beim Schlittenfahren war, alle drei krankgeschrieben waren. Die hatten die Erkältung dann nicht so schnell überwunden. Das gilt natürlich auch für die Praxis, gerade in dem Bereich der Mutter-Kind-Klinik. Da gibt es ja viele Erkältungsinfekte, die man behandelt. Und wenn Patienten so interessante, spezielle Symptome berichten, dann ist das immer sehr schön. Dann hat man oft eine Idee, welches Mittel auch dazu passt.
Frau Reiser-Köhler, Sie hatten sich aber auch dazu gemeldet.
Ich wollte einmal kurz noch berichten, dass wir die Homöopathie oder die homöopathische Behandlung sowohl in akuten Erkrankungen einsetzen können, wie auch bei den chronischen Erkrankungen einsetzen können. Bei den akuten Erkrankungen wird sie gewöhnlich von den Patienten eingefordert, die die Homöopathie schon kennen. Meistens wird sie in den chronischen Erkrankungen von den Patienten nicht so sehr eingesetzt, sondern da kommt man tatsächlich irgendwann an den Punkt, wo Patienten sagen, jetzt überwiegen Nebenwirkungen in anderen Bereichen von anderen Medikamenten, ich bin an dem Ende angekommen, ich mag nicht mehr oder sonst irgendwas, gibt's nicht noch was, was sie vielleicht noch anbieten können, was ja oft auch der Einstieg dann in die Homöopathie ist. Oder in die homöopathische Behandlung bei den chronisch erkrankten Patienten. Wenn wir die chronisch erkrankten Patienten haben, haben wir für eine homöopathische Behandlung meist wirklich eine sehr ausführliche Anamnese. Es gibt sicherlich da auch die Blickdiagnosen, wo wir ganz schnell und zügig auf gut gewählte Mittel kommen, weil wir als Behandler die Homöopathie vielleicht schon so gut kennen, dass wir diese Blickdiagnosen machen können. Dazu muss man natürlich Studium der Homöopathie können, der homöopathischen Arzneimittel. Also man braucht da eine Idee davon. Bei den akuten Behandlungen ist es tatsächlich so, da braucht man auch nicht diese ewig lange Anamnese. Da braucht es keine 2 Stunden, um für einen akuten Infekt, Gastroenteritis oder der grippale Infekt der oberen Atemwege oder sowas, sondern da brauchen wir das sogenannte vollständige Symptom, das sich dann in der Arzneimittellehre abbildet in einem homöopathischen Arzneimittel. Das ist das, wie die Arbeitsweise in der Homöopathie vonstatten geht. Und das Schöne ist, was ich gerade sowohl in den akuten Behandlungen wie auch in den chronischen Behandlungen erlebe, die Homöopathie kann ich zu allem mit dazu einsetzen. Ich muss nicht aufpassen, dass ich Interaktionen unter den verschiedenen Arzneimitteln, die auch notwendig sind, irgendwie beachten muss. Das Schöne ist, und das habe ich eben sehr, sehr oft erlebt bei den chronischen Patienten, die schmerzgeplagt sind, dass durch das homöopathische Mittel häufig die Schmerzmedikamente wirklich runterreduziert werden können. Wenn Kopfschmerzpatienten, Migränepatienten plötzlich nur noch die Hälfte der Dosierung nehmen müssen und es dann immer weiter abnimmt oder auch nach anderen Schmerzzuständen, die nach akuten Erkrankungen bleiben, da sehe ich einfach auch die sehr große Stärke der Homöopathie, weil ich das Ideal für den Patienten individuell so integrieren kann, dass für den der größtmöglichste Gewinn daraus entsteht. Das würde ich mir wünschen, dass es einfach auch ein bisschen mehr in der breiten Masse der Ärzteschaft mehr ankommt, gewürdigt wird und gesehen wird, weil auch hier wird immer wieder von Methodenvielfalt und so weiter in der Medizin diskutiert und dann bricht doch die Homöopathie weg und wird von den Kollegen abgelehnt. Das finde ich sehr schade.
Die Homöopathie wird bei vielen Krankheitsbildern integriert, kann integriert werden. Immer so ganz allgemein die Frage, kann Homöopathie mit allen Fachrichtungen kombiniert werden? Ich denke jetzt wieder an angehende Ärzte und Ärztinnen, die sich zum Facharzt, zur Fachärztin ausbilden lassen möchten. Oder braucht es ein spezifisches Facharztgebiet, wie zum Beispiel Allgemeinmedizin oder Pädiatrie? Wo würden Sie Homöopathie verankern als Querschnittsfach oder sollte das irgendwo eine andere Fachrichtung andocken? Frau Rost, sehr gerne.
Also, ich habe mir damals tatsächlich die Frage gestellt, mit welcher Facharztausbildung kann ich dieses ganzheitliche Konzept am besten verbinden und am häufigsten am Patienten einsetzen? Ursprünglich hatte ich tatsächlich den Gedanken, in die Kardiologie zu gehen. Dort habe ich auch meine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe eine klinische Studie gemacht. Als ich dann aber über die Eigenerfahrung immer mehr mit dieser alternativmedizinischen Ausrichtung in Kontakt gekommen bin, habe ich angefangen umzudenken, tatsächlich, weil ich gemerkt habe, egal welche Fachrichtung ich jetzt gehen würde, ich war ja auch Hautpatientin, also für mich kam schon auch die Dermatologie ein Stück weit in Frage, weil ich selber betroffen war. Trotzdem habe ich dann für mich gemerkt, ich hätte immer ein vorselektiertes Patientengut, wenn ich in irgendeine Fachrichtung mich festlege. Und das war der Grund, warum ich mich tatsächlich am Ende für Allgemeinmedizin entschieden habe, weil ich dort die Patienten ungefiltert sehe. Ich bin der erste Anlaufpunkt. Ich kann das ziemlich gut noch dirigieren, wie ich den Patienten behandle, weiterempfehle und was ich ihm für Optionen aufzeige. Später dann beim Facharzt ist es so, der Patient war schon mal beim Hausarzt. Die meisten sind dann auch dort hängen geblieben und gar nicht bis zum Facharzt gekommen. Egal in welcher Fachrichtung ich gelandet bin, ich kann die Homöopathie super integrieren. Und wir kennen ganz viele Fachkollegen aus allen Fachrichtungen in der Homöopathie, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, die das auch super integrieren können und es spricht sich dann rum und dann kommen die Patienten auch wegen anderer Anliegen dorthin, die fachfremd sind für den Facharzt. Es sollte nicht abschrecken, Homöopathie zu machen, wenn man nicht Allgemeinmediziner oder hausärztlicher Internist ist.
Herr Schmidt, Sie hatten sich gemeldet.
Die Homöopathie wird meistens eingesetzt im Bereich der Kinderheilkunde, der Allgemeinmedizin und der Gynäkologie. Aber prinzipiell kann man sie eigentlich in allen Fachgebieten einsetzen. Das haben wir auch ein bisschen dargelegt bei dem Leitfaden Homöopathie, denn da waren ganz verschiedene Fachrichtungen und Fachärzte vertreten. Erwähnen kann ich zum Beispiel eine Augenärztin, die sich bei dem Buch beteiligt hat, wo ich auch vorher dachte, Augenheilkunde und Homöopathie. da geht vielleicht doch nicht so viel. Aber auch da gibt es durchaus einige gute Indikationen, Patienten begleitend homöopathisch zu behandeln. Wichtig ist natürlich immer die diagnostische Grundlage. Das heißt, dass man eben diagnostisch abklärt, um welche Erkrankung handelt es sich. Gibt es sehr akuten Handlungsbedarf? Gibt es akute Notfälle? Oder habe ich etwas Zeit, um den Patienten zu behandeln? Und immer dann, wenn es nicht ganz akute Notfälle sind, bietet sich durchaus die Homöopathie komplementär auch an. Aber es gibt natürlich auch mal sogar Notfälle, wo man homöopathische Mittel mit einsetzen kann. Dann muss man aber sehr schnell ein Mittel im Kopf haben und muss natürlich immer parallel andere Mittel optional zur Verfügung haben.
Zur Wahrheit gehört leider Gottes auch, dass die Abrechenbarkeit als Kassenleistung für homöopathische Leistungen schwierig ist in Teilen. Manchmal klappt es eben über Angebote der Krankenkasse, über Selektivverträge, aber eben auch die privatärztliche Abrechnung. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie sich das Ganze verhält. Und sagen wir mal, zweite Frage wäre, wenn Patienten und Patientinnen das selbst bezahlen müssen, ob es eventuell dann davon abhält, sich homöopathisch behandeln zu lassen.
Das ist tatsächlich bundeslandabhängig. Da ist aber dann auch die Managementgesellschaft ein guter Ansprechpartner dafür, um ein bisschen Licht in dieses Dunkel reinzubringen. In der Privatarztpraxis ist es abhängig von, ist jemand Privatpatient oder ist er Selbstzahler oder kassenversichert. Habe ich Patienten, die in einer normalen gesetzlichen Krankenkasse sind und die kommen zu mir als Privatärztin, habe ich nur die Möglichkeit, das mit denen in einer Selbstzahlerbasis abzurechnen. Die Patienten selber wissen dann aber schon ziemlich genau, ob sie eine Zusatzversicherung haben, eine Beihilfe oder sonst etwas, die auch dann eben die Behandlung bei einem privatärztlichen Naturheilarzt abrechnen. Darüber kann ich dann auch homöopathische Leistungen dem Patienten in Rechnung stellen und die wiederum reichen das bei ihrer Krankenkasse ein. Bei dem Privatpatienten ist es tatsächlich ein bisschen ein Unterschied, weil es auf den Tarif drauf ankommt. Welchen Tarif haben die Privatpatienten? Umfasst der auch die naturheilkundliche Leistungen und so weiter? Dann geht das natürlich auch. Ansonsten müssen das die Patienten mit ihren Krankenkassen selber ein bisschen ausbaldowern, was die Krankenkasse, die private an Leistungen privatärztlicher Natur und im naturheilkundlichen Bereich bezahlt und was nicht.
Dankeschön. So, um das Bild zu vervollständigen, Herr Schmitz, wie sieht das in der Klinik aus?
In der Klinik wird das dann nicht extra berechnet. Da gehört es dann eben zur entsprechenden Leistung im Rahmen der Behandlung seitens der Klinik. Da muss dann letzten Endes der Klinikbetreiber oder die Leitung der Klinik entscheiden, wie weit sie offen ist für die Homöopathie, wie weit sie den Ärzten auch Zeit einräumt, zum Beispiel, um mit der Homöopathie zu behandeln. Da sind einige sehr offen und sehr positiv gestimmt und machen das durchaus gerne. Aber die Zeit ist natürlich beispielsweise jetzt in der Mutter-Kind-Klinik durchaus begrenzt. Aber in den meisten Kliniken habe ich zumindest freie Hand, wenn ich jetzt die Akutsprechstunde mache, ob ich dann homöopathische Mittel einsetze oder ob ich eben konventionelle Medizin einsetze. Der große Vorteil ist natürlich für die Kliniken, dass die Arzneimittel deutlich preiswerter sind. Wenn man so eine Mutter-Kind-Klinik nimmt, ist das Budget, was sie für, sage ich mal, Hustensäfte und Nurofen, Schmerzmittel und sonstiges einsetzt, gar nicht so gering oder auch für Antibiotika eventuell, weil das ja entsprechend als Kosten auch anfällt. Und da sind dann die homöopathischen Mittel deutlich preisgünstiger, haben nebenbei auch den Vorteil, sie halten etwas länger. Die anderen Mittel haben ja oft ein sehr kurzes Verfallsdatum. In der Mütter-Kind-Klinik hat man nicht so viele Akutfälle aller Art, muss aber doch viele Mittel vorhalten für Eventualitäten. Und eine ganze Reihe Mittel verfallen dann auch im Laufe der Zeit. Und das sind schon Kostenfaktoren, die auch eher dann durchaus mit für die Homöopathie sprechen. Aber letzten Endes geht es natürlich auch ums Wohl der Patienten, dass man schon die beste Behandlung möglichst wählt und natürlich der Patient auch schnell wieder gesund werden möchte. Auch in der Akutklinik ist es genauso. Auch da hat man durchaus die Möglichkeit, eben wahlweise dann in einzelnen wenigen Kliniken die Homöopathie zu nutzen oder eben andere naturheilkundliche Therapien. Das hängt dann wieder davon ab, eben ein bisschen, was die Patienten auch möchten, wo sie offen sind. Zum Zweiten natürlich, ob ich jetzt wirklich prägnante Symptome habe, die mich weiterbringen, was die Homöopathie betrifft. Und da ist dann auch der Zeitaufwand gar nicht so groß mitunter.
Dann frage ich mal in die Runde nach Ihren Wünschen. Und zwar, was braucht es, um die Therapievielfalt zu erhalten, die wir schon mehrfach angesprochen haben? Was braucht es, um junge Ärztinnen und Ärzte für die Homöopathie zu interessieren? In Klammern, trotz der aktuellen Diskussionen und auch zu begeistern. Und was wünschen Sie sich vom neuen Gesundheitsminister oder einer neuen Gesundheitsministerin für die Homöopathie? Frau Reiser-Köhler.
Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich ein bisschen mehr eine Offenheit in die universitäre Landschaft einziehen kann und einziehen mag, da ich es auf verschiedenen Tagen, Studententagen zum Beispiel, die im Rahmen von einer Jahrestagung des DZVHR stattgefunden haben, auch erlebt habe, wie schwierig es für Studierende in unserer heutigen Zeit ist, sich für die Homöopathie zu interessieren, die Angst haben, sie könnten entdeckt werden von Professoren, die irgendwie die Homöopathie überhaupt nicht dulden und sehr kleinreden, dass sie am Ende ihr Studium vielleicht deswegen nicht beenden können. Deswegen würde ich mir wünschen, es müssen nicht die Kollegen an den Universitäten, die für die Lehre da sind, die Homöopathie betreiben oder auch lehren und dozieren. Mir würde eine Offenheit erstmal reichen, dass es einfach existieren darf und dass man auch im universitären Bereich und in den Kliniken, wo man unterwegs ist, sich nicht den Mund quasi verbieten muss, um an Homöopathie gar nicht mehr aussprechen darf. Weil das auch ein bisschen mit dazu führt, dass Patienten einem nicht mehr alles erzählen, weil sie Angst haben, sie werden nicht ernst genommen. Deswegen würde ich mir das einfach nur wünschen, diese Offenheit im universitären Bereich, bei den niedergelassenen Kollegen, egal welcher Fachrichtung, dass es die Homöopathie gibt, dass die existieren darf, dass sie eine Beachtung findet und genauso gleichwertig ist wie andere komplementärmedizinische Verfahren in unseren Angeboten der Methodenvielfalt, des Pluralismus in der Medizin. Es geht um so viele Individuen, die eine medizinische Hilfe brauchen, eine Unterstützung brauchen, eine Therapie, die alle auch ein bisschen ein Anrecht darauf haben, nicht eine Fallnummer zu sein, sondern in einer menschlichen Medizin auch die Medizin zu bekommen, die ihnen entspricht. Und dass wir da aus allem schöpfen können und es gleichberechtigt nebeneinander, miteinander existieren kann.
Man muss sich ja daran erinnern, dass die Homöopathie ursprünglich aus Deutschland kommt. Das heißt, um 1790 wurde die Homöopathie sozusagen ins Leben gerufen oder offiziell gilt 1796 so als Gründungsdatum für die Homöopathie. Aber es ist eine Medizin, die wirklich aus Deutschland kommt und damit, denke ich, eine besondere Form der deutschen Medizin und auch ein Stück weit deutsche Kultur. Und sie hat sich ja bis heute gehalten und doch immer wieder in vielen Fällen auch bewährt. Und daher würde ich sagen, wäre es falsch, sie völlig über Bord zu werfen und man sollte sie immer wieder als ergänzende Form der Behandlung beibehalten. Und ich denke, sie wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiterhin durchaus sinnvoll sein für viele Patienten, aber natürlich parallel zu anderen Zweigen in der Medizin und zu anderen Methoden, die man in der Medizin anwendet. Und das darf sich gerne auch weiterentwickeln. Auch die Homöopathie hat sich natürlich deutlich weiterentwickelt im Laufe der Zeit. Was eine große Rolle gespielt hat, waren natürlich die Computer. Das heißt, früher hatte man immer nur Repertorien als dicke Bücher und musste dann alles einzeln nachschlagen. Das ist natürlich deutlich vereinfacht worden, indem man jetzt vieles in Computer übernommen hat, sehr schnell einzelne sogenannte Rubriken nachschlagen kann, sehr schnell eben anhand bestimmter Symptome dann die passenden Mittel auch finden kann, das Ganze auch gut dokumentieren kann für den Fallverlauf und damit auch den Verlauf in der Homöopathie, um zu sehen, welche Folgemittel kommen vielleicht in Frage. Und auch seine Fälle besser einschätzen und beurteilen zu können, retrospektiv. Und da hat uns natürlich auch die Technik in mancher Hinsicht ge geholfen. Und da entwickelt sich die Homöopathie sicher auch weiter. Das andere, was sicher sinnvoll ist, ist mal einen Blick ins Ausland dann zu werfen. Und ich war zwischendurch auch in Nepal homöopathisch tätig im Rahmen eines speziellen Entwicklungshilfeprojektes mit dem Schwerpunkt der Homöopathie. Und da sind mehrere Ärzte aus Europa ab und zu dann tätig. Und da hat man auch immer wieder Kontakt zu den Homöopathen in Indien. Und dann sieht man, Indien hat über 1 Milliarde Menschen. Und in Indien ist die Homöopathie durchaus gleichwertig, auch im Gesundheitswesen, mit der Ayurveda-Medizin und eben mit der konventionellen oder der Schulmedizin. Und man sieht, dass das durchaus gut funktionieren kann, dass die Homöopathie gleichberechtigt zu anderen Formen der Medizin steht und da auch gleichberechtigt durchaus respektiert wird. Das würde ich mir auch für Deutschland wieder wünschen, dass wir da eine Gleichberechtigung verschiedener Methoden haben. Das gilt natürlich nicht nur für die Homöopathie, sondern gerne auch für andere naturheilkundliche Verfahren, für andere ganzheitliche Heilverfahren, dass man da offener ist und nicht nur auf den Weg der sogenannten konventionellen Medizin setzt. Denn diese sogenannte konventionelle Medizin oder was manche als Schulmedizin bezeichnen, gibt es im Grunde genommen ja erst seit gut 100 Jahren. Und auch da hat sich vieles verändert. Das heißt, jeder weiß, was vor 20 Jahren noch ganz aktuell war, ist zum großen Teil schon wieder überholt. Und auch da gibt es eine stetige Veränderung. Und dem muss sich auch die Homöopathie zum Teil sicherlich stellen und da weiterentwickeln. Aber ich denke auch, das ist nicht in Stein gemeißelt, was die aktuelle konventionelle Medizin ist.
Ganz herzlichen Dank für den historischen Abriss und vor allen Dingen für den Blick über den nationalen Tellerrand ins Globale bis nach Indien. Frau Rost.
Für die Homöopathie wünsche ich mir, dass wir wieder mehr Kollegen haben, die sie praktizieren, die genauso wie wir merken, was sie für ein Zugewinn ist, wo sie uns weiterhilft, wo wir ganz oft mit der Schulmedizin am Ende sind oder nicht weiter wissen. Und natürlich haben wir auch sehr glückliche Patienten durch die Homöopathie, gerade auch bei den kleinen Kindern, die sich natürlich freuen, dann auch ein Medikament einnehmen zu dürfen, weil es auch noch gut schmeckt und schnell hilft und es ihnen schnell wieder besser geht, ohne dass sie irgendwelche nebenwirkungsbehafteten Medikamente einnehmen müssen. Das ist mein Wunsch, dass mehr Mediziner den Mut haben, diesen Weg auch zu gehen, weil es einen unglaublich bereichert und man so viel zurückbekommt von den Patienten, weil es ihnen einfach mit ganz wenig Mitteln ganz schnell besser geht.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Mit herzlichem Gruß nach Fehmarn in den Norden, nach Bayern und nach Sachsen.
Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins homöopathischer Ärzte.